Der russisch-japanische Krieg war noch nicht zu Ende. Da geschahen Dinge, die ihn unerwartet überdeckten. Die Wellen der Revolution gingen über Russland hin, eine höher und unerhörter als die andere. In Petersburg begann es, aber das Feuer fraß um sich. In Moskau brach ein Streik aus, und obwohl er blutig unterdrückt worden war, kam es bald nach dem kaiserlichen Manifest vom 17. Oktober 1905, das dem Volke die bürgerlichen Freiheiten versprach, zu einer großen Demonstration. Es war ein trockener Wintertag. Der Himmel war bleigrau. Einige Flocken fielen, die lange hin und her flogen, ehe sie sich auf die gefrorenen Pfützen niederließen. Das Volk war auf die Straße geströmt, als gelte es, den babylonischen Turm zu errichten. Gesichter, Gesichter und wieder Gesichter. Wattierte Wintermäntel, Lammfellmützen, Greise und Kinder, Ingenieurstudenten in Uniform, Arbeiter der elektrischen Bahnen und der Telefonämter in Stiefeln und Lederjoppen, Gymnasiasten und Studentinnen. Eine Zeit lang wurde die Warschawjanka gesungen, dann Vujet Vujepali und die Marseillaise. Aber dann, nach einiger Zeit, geriet der Gesang durcheinander und schlief ein. Man hörte den knarrenden Schritt der unübersehbaren Menge auf der gefrorenen Straße. Entgegenkommende Passanten riefen den Anführern des Umzugs zu, weiter vorn legen Kosaken im Hinterhalt.
Ja doch, kaltes Blut, kaltes Blut. Man muss sofort das erste öffentliche Gebäude besetzen und die Leute nach Hause schicken.
Als dann die Dragoner angaloppierten, bemerkte man das im ersten Blick in den hinteren Reihen gar nicht. Plötzlich ließen sich vorn Stimmen vernehmen, Rufe zu Hilfe und Mordschraken auf. Man hörte aber auch Hurra! Fast im selben Augenblick sprengten auf der Welle dieser Schreie durch eine enge Passage, die sich in der Menge gebildet hatte, mit Ungestüm die Rosse dahin, Pferdemäuler, Mähnen, die geschwungenen Säbel der Reiter. Die halbe Schwadron war durchgaloppiert, formierte sich neu, machte kehrt und bohrte sich nun in das Ende des Zuges. Viele wurden zusammengehauen. In wenigen Augenblicken war die Straße fast leer. Die Menschen waren in die Nebengassen geflüchtet. Am Abend schneite es nicht mehr so stark. Plötzlich begann die hinter den Häusern untergehende Sonne von einer Ecke her gleichsam mit den Fingern auf alles Rote in der Straße zu zeigen. Auf die roten Dragonermützen, auf das Tuch einer auf dem Fahrdamm liegenden Fahne, auf Blutspuren, die sich wie rote Fäden und Punkte im Schnee abzeichneten. Die Straße sah aus wie eine Kohlezeichnung, über die rote Tinte hingespritzt worden wäre. Am Rande der Fahrbahn schleppte sich auf seine Hände gestützt ein Mensch mit gespaltenem Schädel dahin. Er stöhnte und kroch. Die Reiter trabten an ihm vorbei. Sie überrannten die alte Gavrilowna beinahe, die auf der Straße hin und her irrte. Ihr Kopftuch war ihr in den Nacken gerutscht. Sie ballte die Fäuste in die Luft und schrie. Die alte Gavrilowna hatte Pascha Antipow mitgenommen, ihren 10-jährigen Enkel, den sie bei sich hatte, seit sein Vater als Revolutionär nach Sibirien verbannt worden war. Pascha war die ganze Zeit neben ihr marschiert. Er hatte die Redner nachgemacht, dass sich die Leute vor Lachen kaum halten konnten. Aber als die Dragoner heranjagten, war er plötzlich verschwunden. Der alten Gavrilowna war eine Knute über den Rücken geklatscht, aber obwohl sie durch ihren dicken Mantel hindurch den Schlag kaum gefühlt hatte, drohte sie der abziehenden Kavallerie mit der Faust, empört, dass man es gewagt hatte, eine alte Frau vor allen Leuten zu peitschen. Plötzlich erblickte sie, welch ein Glück, den Knaben. Er stand bei Leuten, die sich in einen Vorhof geflüchtet hatten, und sprang ihr entgegen. Sie gingen nach Hause.
Verdammte Mörder, Gott verfluchte Totschläger! Den Menschen widerfährt eine Freude. Der Zar gab die Freiheit, aber sie dulden es nicht. Alles müssen sie verderben. Was wollen sie eigentlich, die Verruchten? Nichts als Gebälfe und Unfug. Von nichts haben sie eine Ahnung. Wo warst du denn? Konntest du nicht bei mir bleiben, du Mücke, du Viehbremse, du Mistkäfer?
Aber Großmutter, warum regen sie sich so auf? Sie tun, als wäre ich ein Kosak.